Eine moderne Gesellschaft funktioniert nur, wenn jeder seinen Beitrag leistet. Doch etwas ist faul in unserem Land. Unternehmen kämpfen ums Überleben, Menschen um ihre Perspektiven. Und irgendwie ist das Vertrauen in die Zukunft am Schwinden. Sprechen Sie denn noch offen über die Entwicklung in unserer Gesellschaft? Oder bleibt Ihnen der Klartext im vertrauten Kreis stecken? Es wird Zeit, dass wir unsere Stimme erheben und unser Land wieder an seine Stärken erinnern. Eigenverantwortung, Initiative und Tatkraft. Deutschland war einst Vorreiter durch Innovationskraft und ein starkes Wirtschaftswunder. Lassen Sie uns diesen Geist wiederbeleben. Dazu habe ich mein neues Buch geschrieben. Es trägt den Titel Aufstand der Leistungsträger, warum wir jetzt mutig für Freiheit und Wohlstand die Stimme erheben müssen. Für eine bessere Zukunft werden Sie aktiv. Die Zukunft beginnt mit Ihnen. Vielleicht haben Sie es ja Lust zu lesen. Es ist als gedruckte Ausgabe und E-Book überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Und nun zur neuen Episode von Mutmenschen. Heute bin ich bei einem Podcast-Gast, wo das Thema Rudern, Unternehmertum und der dritte Lebensabschnitt eine Rolle spielen. Schön, Ansgar, dass ich heute hier sein kann.
Ja, herzlichen Dank, Peter. Ich freue mich auf das, was du heute mit mir hier vorhast und gestaltest.
Ja, wir schauen mal, wo uns das Gespräch hinführt. Stichwort Rudern. Du warst ja nicht irgendein Ruderer, sondern ihr habt ja was ganz Besonderes gewonnen. Vielleicht kannst du uns mal kurz erzählen, was du denn beim Rudern erreicht hast.
Ja, gut. Also da gilt es, glaube ich, erstmal festzuhalten, es ist sehr, sehr lange her. Also über 3,5 Jahrzehnte her. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, das herausragendste oder der größte sportliche Erfolg war sicherlich der Gewinn der Goldmedaille auf den Olympischen Spielen 1988 in Seoul. Und dann gab es nochmal 4 Jahre später auf den Spielen in Barcelona eine Bronzemedaille. Das sind sicherlich sportlich betrachtet die Bergspitzen meiner sportlichen Karriere.
Rudern gibt es ja verschiedene Gattungen und Arten. Was war das für ein Ruderboot, mit dem du die Medaillen gewonnen hast?
Also ich habe die größten Erfolge dann im Achter, in dem Deutschland-Achter erringen können. Und auch das gilt es, glaube ich, mittlerweile. Also vor 35 Jahren gab es nur Flachwasserrudern, also über 2000 Meter in verschiedenen Bootsklassen, also vom Einer, Zweier, Vierer bis zum Achter. Aber mittlerweile gibt es ja im Rudern auch eine Vielzahl von alternativen Wettbewerben. Das wird sich jetzt auf den nächsten Olympischen Spielen 2028 in L.A. Dann wird da Premiere für Coastal Rowing sein, wo man also Sprintrennen in der Brandung am Strand, am Meer dann vollstattet. Sicherlich auch sehr spektakulär.
Ja, ist die Leistung sicherlich schwieriger vergleichbar, weil Wellengang unterschiedlich ist, als wenn man in einem flachen Wasser ist, wo die Bedingungen ja immer gleich sind. Aber bleiben wir mal bei deinem Ruderachter. Was heißt denn so ein Ruderachter? Es gibt ja auch einen Schlagmann und irgendwie dann Leute, die rudern. Ist das wie auf einer Galeere? Weil ich kenne mich damit gar nicht aus mit dem Ruderachter, dass der da trommelt und die anderen müssen rudern und malochen? Oder wie funktioniert das denn, so ein Achter?
Ja, also grundsätzlich ist es sicherlich immer ein Prozess der Hinführung über Jahre hinweg. Also da plumpst man nicht einfach in so einen Deutschlandachter hinein, sondern das bedeutet, über viele Jahre hinweg konsequent individuell sich zu schinden, zu trainieren. Und dann gibt es in der Regel im Frühjahr verschiedene Ausscheidungen, also Qualifikationen, wo man sich als Einzelner oder wir rudern ja mit nur einem Ruder auf der Seite. Also es gibt im Rudern das Skullen, wo man 2 Ruder in der Hand hat. Man kann also im Skullen alleine rudern. Im Riemenrudern, wo man nur ein Ruder in der Hand hat, braucht man immer ein Pendant, also eine Gegenseite, sonst fährt das Boot nicht geradeaus. Und da ist die kleinste Einheit der Zweier. Und in einer solchen Bootsklasse, also im Zweier, finden in der Regel dann nationale Ausscheidungen statt. Und dann normalerweise ist es zumindest so, dass dann die schnellsten Zweier in den Achter gesetzt werden. In Deutschland ist das so, andere Nationen handhaben das sicherlich unterschiedlich. Und die dann nicht ganz so schnell waren, die kommen dann eben in den Vierer oder fahren Zweier oder man ist eben auch dann nicht qualifiziert und nicht mit dabei. Und dann haben sich eben 4 Zweier oder 8 Individualisten haben sich gefunden und dann ist es Aufgabe der Trainerin oder des Trainers, die Mannschaft dann so in dem Boot zusammenzusetzen, dass jeder auf seiner einzelnen Position im Boot, die sind nämlich mit unterschiedlichen, leicht unterschiedlichen Anforderungen verbunden, dann seine größte Leistung oder Fähigkeit abgeben kann. Also so ein Schlagmann, der hat eine andere Aufgabe als jemand,
aber der... Aber mal konkret, so ein Schlagmann, was macht der?
Der Schlagmann gibt den Rhythmus vor. Also der gibt nicht unbedingt die Schlagzahl vor, weil das muss die ganze Mannschaft machen, aber der gibt den Rhythmus und den Stil des Ruderschlags voraus. Das ist eine ganz essentielle und wesentliche Position in so einem Achter.
Das heißt, der rudert nicht selbst, sondern gibt nur den
Rhythmus. Nee, der rudert schon selbst. Der muss genauso an dem Ruder ziehen. Der muss genauso powern, auspowern. Der muss genauso Vortrieb machen. Aber er hat eben zusätzlich noch eine sehr, sehr verantwortungsvolle Aufgabe, indem er eben den Grundstil des Ruderschlags vorgibt. Und der Nächste, der dann dahinter sitzt, das war dann zum Beispiel meine Aufgabe mitunter, war das, was der da vorgibt, das so perfekt wie möglich zu kopieren und auf die andere Ruderseite. Also wenn der auf der rechten Seite gerudert hat, dann war das meine Aufgabe, das auf die linke Seite hin zu übertragen. Und der dann wiederum vor mir gesessen hat, auf 3, der musste dann das wiederum dann weitergeben. Und man kann das dann, also wenn man genügend Erfahrung im Rudern hat, wenn man also lang genug dabei war, man kann das dann tatsächlich im Training, noch viel großartiger natürlich dann im Rennen, man kann das wirklich spüren, ob das alles vom Bewegungsablauf her auf dem Punkt genau so fein justiert zusammen ist. Und ist es nicht zusammen, nur so ganz, ganz minimal nicht, fährst du nicht vorne mit. Da kannst du noch so viel Power haben, so viel PS im Boot haben. Und das sind Dinge, die müssen natürlich dann mühsam mitunter über Tausende von Kilometern im Training gemeinsam erarbeitet werden. Und dann gibt es eben Mannschaftskonstellationen, die passen. Also man setzt die erstmalig zusammen und du legst vom Steg das allererste Mal ab. Du machst die ersten 10 Schläge und du weißt genau, geil, das ist es. Das Ding wird so richtig nach vorne abmarschieren, wenn, immer Voraussetzung, genügend Grund-PS im Boot drin sind. Und es gibt andere Achter, auch ich habe das in meiner Laufbahn erlebt. Du legst das allererste Mal mit einer neu zusammengewürfelten Mannschaft ab und denkst so, oh nein, das ist eine Arbeitsmannschaft. Hier haben wir aber noch viel, viel zu erledigen, bis das Boot mal harmonisch zusammenkommt oder zusammenfindet.
Das heißt, es reicht nicht einfach nur Kraft und gute Technik, sondern es muss auch eine Einheit sein, damit man wirklich das Maximum rausholt. Also es muss wie eine eingeschwungene Einheit sein, dass 8 Individuen wie 1 rudern.
Ja. Und jeder von den 8 Ruderern hat ja seine Individualität, seine Eigenarten, auch seine Fehlerchen oder seine Stärken. Und all das gilt es dann in so einem Ruderrennen über 2000 Meter, das sind im Achter normalerweise 240 bis 250 Schläge, 250 Mal so perfekt wie möglich auf den Punkt zusammenzubringen, mit genügend Power, also mit genügend physiologischer Leistungsfähigkeit kombiniert, kann man dann gepaart mit einer guten Psyche ganz vorne landen. Also es müssen also hunderte von verschiedenen Punkten tatsächlich, in dem so ein Ruderrennen dauert in der Regel zwischen 5,5 bis 6 Minuten, je nach wem, ob Wind ist oder nicht Wind ist. Und in dieser Zeit muss alles aufeinander abgestimmt sein. Und ist das nicht der Fall? Und das kann sein, das ist nur 10 Schläge nicht zwischendurch. Wirst du nicht mehr gewinnen.
Ich habe mal gelesen. Also ich ruder ja auch, aber so hobbymäßig auf meinem, dank deiner Empfehlung ja nicht mehr Wasserruderer, sondern jetzt dem Konzept mit Kette und Luftwiderstand.
Sehr gut. Was,
wo ich viel besser drauf sitze,
ja, ja,
als in der anderen Kiste. Und deswegen beschäftige ich mich viel mit Rudern, zumindest so als Hobby, und habe mal gelesen, dass es zwei grundsätzliche Phasen gibt. Die eine ist vom Start weg, wo man also beschleunigt. Nur mit dieser Schlagzahl oder Rhythmus, weiß nicht genau, wie die Fachbegriffe sind, würde man nie ins Ziel kommen bei so einem 2000-Meter-Rennen. Das heißt, irgendwann muss der Rhythmus, nehme ich mal den Begriff, geändert werden, damit man dann auf Strecke geht. Und die meisten Fehler passieren in dem Wechsel zwischen diesen beiden Phasen. Das knüpft ja an das, was du gesagt hast, dass man sich an dem Schlagmann, oder wie heißt der vorne, doch Schlagmann,
ja,
orientiert. Das heißt, der würde am Anfang einen bestimmten Rhythmus vorgeben, ja, wie man rudert. Und wenn er sagt, so, jetzt müssen wir langsam mal umschalten, damit wir auch ins Ziel kommen vom Sprit, ja, im Tank, ja, würde der jetzt den Stil, den Rhythmus oder was auch immer ändern. Wie kriege ich das denn mit, dass der das ändert? Also sehe ich das? Ja. Macht der, schreit er oder wie?
Also,
oder was ändert er auch?
Erstmal, du trainierst das hunderte Mal im Training.
Vielleicht diesen nicht, Übergang vom Rhythmus?
Den Übergang vom Rhythmus und viele andere Variabilitäten, die du beherrschen und auch abrufen können musst. Das heißt, es ist sicherlich da auch intensiv, Rudern gehört blöderweise dann eher zu den schindenden, quälenden oder anstrengenden Sportarten. Also du musst relativ viel trainieren, um dann tatsächlich eben auch was erreichen zu können. Und all diese Prozesse, diese Strategien, die trainierst du im Training und die müssen auch mannschaftsgemeinsam, kompakt gemeinsam kommen. Eine ganz wichtige Aufgabe an der Stelle aber noch hat der Steuermann im Boot. Also so ein Achter hat ja eine Steuerfrau oder einen Steuermann, der das Boot zum einen steuert, aber was viel, viel wichtiger oder genauso wichtig ist, dass oder der, diese Person ist für Entscheidungen, für strategische Entscheidungen im Boot zuständig. Also das ist nicht eine Frage der Mannschaft oder des Schlagmanns, sondern das entscheidet die Steuerfrau oder der Steuermann, ob jetzt ein Zwischenspurt gefahren wird, ob man etwas mehr vom Gas geht oder nicht vom Gas geht. Wobei man jetzt, also bei mir liegt es ja jetzt 30, 35 Jahre zurück.
Gestern.
Ja, gefühlt gestern, aber nicht wirklich. So, und wenn ich das nehme, wie das zu meiner Zeit war und das so ein bisschen auch jetzt mit heute noch vergleiche. Also es ist die Leistungsdichte ist im Rudern international nochmal über die letzten Jahrzehnte extrem nach oben gegangen. Und im Endeffekt großartig taktieren in einem Rennen. Also du gehst aus dem Start heraus, du gibst erstmal ein bisschen mehr Gas und dann gehst du ein bisschen mit der Geschwindigkeit runter. Das kann man sich heute gar nicht mehr leisten. Du gehst aus dem Start raus und du bleibst auf dem Gas drauf. Und das war damals auch zu unserer Zeit auch schon so. Du musst halt so maximal hoch trainiert sein. Also die Ausdauer, die Kondition, das muss auf einem so hohen Niveau sein, dass du in der Lage bist, von diesen dann 240 bis 250 Schlägen, die im Achter über 2000 Meter dann benötigt werden, dass du nahezu jeden Schlag volle Pulle durchfahren kannst. Also wir haben dann immer gesagt, jeder Schlag wäre eine Hinrichtung und genauso, also eine Hinrichtung für sich selbst, weil wenn man jetzt aus dem Start, das ist völlig egal, ob das ein Einer, Zweier, Vierer oder Achter ist, wenn du aus dem Start herausgehst, dann ist das so die ersten 30 Sekunden vielleicht, das ist noch Komfortzone. Und ab da kommt der Schmerz auf und spätestens nach 2 Minuten brennt alles im Körper. Alles tut weh, alles pocht, alles in dir schreit, lass es bleiben, hör auf, das ist Blödsinn, was du hier machst. Und da trennt sich natürlich dann auch Spreu und Weizen voneinander. Wenn du dann in der Lage bist, wenn eine Mannschaft dann in der Lage ist, da dann eben auch auf dem Gas zu bleiben, auch von der mentalen Seite her, dann konsequent durchzuziehen. Und da hat mitunter dann auch der Steuermann wieder eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, weil im Rennen sollte die Mannschaft jetzt nicht, man liegt ja in der Regel, wenn man jetzt olympisches Flachwasserrudern macht, mit 6 Booten nebeneinander. Und dann sollte man jetzt nicht anfangen, aus dem Boot rauszuschauen, also mal nach rechts oder mal nach links zu gucken, so nach dem Motto, liege ich jetzt vor oder liege ich zurück oder gleich auf. Das ist Aufgabe der Steuerfrau oder des Steuermanns, denn in dem Moment, wo jemand rausguckt, verliert er diese 100-prozentige Genauigkeit seines Ruderschlages und das kostet dann wieder 1, 2, 3 Sekunden und das macht jetzt jeder womöglich mal 2-mal von der Mannschaft. Zack, hast du 1 Meter an Geschwindigkeit verloren. Und den dann wieder zu errudern, das kostet natürlich unheimlich Energie. Und da ist Aufgabe der Steuerfrau, des Steuermanns dann zu sagen, wir liegen an der und der Position und auch vielleicht zu motivieren und zu sagen, ich will jetzt 1 Meter oder 1 Bootsplatz hier, dass ihr den als Vorsprung holt, dass ihr den erarbeitet.
Das heißt, der Steuermann rudert nicht mit und sitzt auch mit Blick in Richtung Fahrtrichtung?
Ja, der sitzt mit Blick in Fahrtrichtung.
Und redet dann auch, also gibt auch Kommandos?
Oder? Nonstop. Mhm. Der redet in dem Rennen nonstop durch.
Aha. Was redet er dann?
Taktische Dinge, dann spricht er technische Schwächen an der Mannschaft, aber auch Einzelner. Und spätestens, ich würde sagen, so ab der Hälfte, nach der Hälfte des Rennens, spricht er auch einzelne Leute im Boot an, damit man dann nicht nachgibt, damit man dann wirklich alles aus sich rausholt, was geht.
Also klare, direkte Ansprache, auch Fehler. Da ist ja dann keine Möglichkeit zu diskutieren, sondern das nehmen die Ruderer dann einfach auch so zur Kenntnis?
Ja, natürlich. Also da gibt es keine Diskursrunde. Auch wenn das jetzt so ein bisschen hüpft, wenn es jetzt um Manöver gibt, also der Achter soll statt am Steg an der linken oder rechten Seite anlegen oder was auch immer, das sind alles Entscheidungen, die Steuerfrau oder Steuermann dann übernehmen und auch ganz klar ansagen. Und da gibt es keine Diskussionen, weil wenn du jetzt anfängst im Achter mit 8 Frauen oder mit 8 Kerlen, wenn du jetzt anfängst, da drüber zu diskutieren, dann funktioniert das nicht mehr.
Klar, und, ist aus dem Rennen, ja.
Und dann, wir haben das in dem olympischen Rennen 1988 in Seoul gehabt. Wir sind bei der Hälfte des Rennens, bei 1000 Meter, immer einen Zwischenspurt gefahren. Also haben dann 10 Schläge nochmal versucht, das Tempo zu erhöhen. Das war in der Mannschaft 1988 eine ganz außergewöhnliche oder besondere Fähigkeit der Mannschaft, dann nochmal über 10 Schläge eine ungewöhnlich extreme Geschwindigkeit, einen Geschwindigkeitszuwachs irgendwie hinkriegen zu können. Und da wir über die Saison hinweg alle Rennen so gewonnen hatten, wussten das natürlich unsere Gegner auch. Und die haben dann eben bei 900 Metern schon einen Spurt gezogen oder vielleicht auch schon bei 850 Metern, was wiederum unser damaliger Steuermann mitbekommen hat. Und er hat dann für sich eigeninitiativ entschieden, 50 Meter eher den Zwischenspurt zu starten. Und das ist eine Entscheidung, die dann einer im Boot, aber eben dann der steuert, dann trifft. Und da gibt es dann auch, also du denkst dann vielleicht in dem Moment aber nach, oh, jetzt muss ich da, mir tut schon alles weh, ich kann nicht mehr. Jetzt muss ich da noch mehr draufhauen, aber es ist alternativlos. Der sagt, Feuer frei, dann musst du mitmachen.
Gut, dein Körper, hast du ja gesagt, der schreit in dem Moment schon aufhören und es tut einfach alles nur noch weh. Und jetzt sitzt da vorne einer, der sagt, jetzt Zwischenspurt. Mhm. Das ist ja dann eine ich will fast schon sagen, bedingungslose Gefolgschaft. Also da ist ja nichts mit, Moment, ich habe eine andere Meinung, sondern der sagt, das ist Befehl und Gehorsam. Und dann machen alle das. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also da gehört ja ein starkes, also eine starke Bindung dazu, dass man sich dann von einem Kollegen so auch behandeln lässt. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, klar. Es ist eine Frage von Vertrauen. Du brauchst bedingungsloses Vertrauen, aber nicht nur zur Steuerfrau oder Steuermann. Das Gleiche gilt ja auch zu deinen Ruderkollegen. Wenn du nicht ein bedingungsloses Vertrauen zu deiner Mannschaft und zu jedem Einzelnen im Boot hast, dann wirst du selber für dich nicht 100% deiner Leistung abrufen können. Dann wirst du dich nicht über den maximal machbaren Punkt sogar hinaus quälen können. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, dann nicht nur 100%, sondern 101% abliefern zu können. Und das geht aber nur, indem dann eben tatsächlich auch ein bedingungsloses Vertrauen zu jedem Einzelnen besteht, dass man dann, wenn man am Ende des Rennens durch die Ziellinie jetzt gefahren ist und man kennt ja die Bilder vielleicht auch aus dem Fernsehen oder aus dem Internet, dann sacken so alle zusammen, dass da nicht einer dann aufspringt, jodelt und sagt, oh, das war aber ein schickes, komfortables Rennen. Würde das passieren, passiert das genau zweimal, das erste und das letzte Mal, weil dann wäre die Person das nächste Mal nicht mehr mit an Bord. Also von daher, ja, es gehört Vertrauen mit dazu. Und das Gleiche ist natürlich dann auch zu dem, der da steuert. Wenn der sagt, wir machen jetzt was auch immer, dann musst du damit, ohne zu diskutieren.
Das heißt, man könnte höchstens nach dem Rennen diskutieren, aber währenddessen im Manöver, im Rennen wird einfach das gemacht, was gesagt wird.
Genau. Es wird aber, ich denke, das macht jede Mannschaft so. Nach einem Rennen, ob im Guten oder im Schlechten, diskutierst du immer in der Mannschaft ein Rennen nochmal durch. Und die besten Rennen sind immer die, die schlecht sind. Weil da lernst du als Einzelner und als Mannschaft mit Abstand am meisten.
Mhm. Also so wie du das beschreibst, ist ja die Voraussetzung, um in so einem Achter zu rudern, dass ich an meine Grenze gehe oder vielleicht auch den 1% über die 100% bereit bin, hinauszugehen. Fliege ich raus auf gut Deutsch, wenn ich diese Spitzenleistung nicht bringe? Wird das sofort sanktioniert?
Ja, klar. Mhm. Also ich würde mal sagen, wenn, das ist allerdings jetzt Voraussetzung, wenn die Qualifikationskriterien transparent und klar sind und auch von den Personen, die sie dann entscheiden, also von den Trainerinnen oder Trainern, auch nachhaltig und konsequent eingehalten werden.
Also zum Beispiel die schnellsten Zweier oder was auch immer die Qualifikationskriterien sind, die du vorhin schon erwähnt hast.
Genau, es kann ja auch andere Qualifikationskriterien geben. Wenn das nachvollziehbar und verständlich eingehalten wird, ist Sport mit Abstand, also Sport, wo tatsächlich eben auch Leistung zählt und Leistung gemessen wird. Also jetzt nicht das, was mittlerweile im Schulsport dann Bundesjugendspiele und alle gewinnen.
Dabei sein
ist alles. Da, wo tatsächlich, wo es um Leistung dann geht. Es ist das Ehrlichste und Aufrichtigste und aus meiner Sicht auch das Beste, auf was du treffen kannst.
Wer entscheidet, dass jemand aus so einem Team fliegt? Ist das der Steuermann oder ist das der Trainer? Oder
nee,
wer ist das?
Also in der Regel, jetzt kommt immer darauf an, wenn du jetzt im Ruderclub oder im Ruderverein trainierst, dann ist es Trainerin oder Trainer aus dem Verein, der das entscheidet. Wenn das jetzt um das aber große internationale Rudern geht, also du willst in den Deutschlandachter kommen, dann entscheiden es die Nationaltrainerinnen, Trainer, je nachdem, wie die systemische und organisatorische Struktur dann im Verband ist, das kann sich auch über Jahre hinweg verändern. Mhm. Zu meiner Zeit gab es einen verantwortlichen Trainer, der, ich würde sagen, nahezu alleinig und federführend diese Entscheidung getroffen hat, der sich sicherlich beratend Hilfe von Biomechanikern und von Ärzten, also wo es um Trainingssteuerung und um physiologische Leistungsfähigkeit, aber auch um Technik ging, dann zusätzlich geholt hat. Aber das war zu meiner Zeit damals Ralf Holtmeier. Er war derjenige, der entschieden hat, hopp oder top.
Mhm. Nochmal zu diesem Schmerz. Und du hast gesagt, der ganze Körper pulsiert, man will eigentlich gar nicht mehr. Und man verausgabt sich da. Und du hast gesagt, das hat auch eine psychische Komponente. Es ist ja wahrscheinlich vor allen Dingen eine, weil der Körper schreit ja eh. Und würde man jetzt einfach dem Körper folgen, dann wird man bequem und könnte sich an den Strand legen. Aber obwohl der Körper schreit mit jeder Zelle, nein, aufhören, sagt dein Kopf, weitermachen. Und dann sind es trotzdem noch 3, 3,5 Minuten, die man unter Volllast schafft und zwischendurch sagt der Steuermann noch Sprint und was weiß ich, was man alles so rausholt. Diese psychische Komponente, wie bist du denn damit umgegangen, dass du dich freiwillig gequält hast, dieses Zähsein, dieses in den Schmerz gehen und das auch aushalten? Ich will nicht fragen nach Methoden, Technik ist das falsche Wort, aber deine Herangehensweise, warst du einfach schmerzgeil und hat dir eine Erfüllung an sich gegeben oder war es einfach nur Disziplin oder was geht da in so einem Kopf vor?
Also das ist eine gute, aber eine hochkomplexe und eine sehr umfangreiche Frage, die sich in der Beantwortung dessen nicht mal eben mit einem Satz, glaube ich, umreißen und erschlagen lässt.
Also versuchen wir es mal trotzdem einfach.
Und ich glaube, dass man es auch ein Stück weit individualisieren muss. Also ich beziehe das dann jetzt mal, du redest ja mit mir, auf mich und da würde ich sagen, ein Stück weit.
Aber lass mich nochmal nachgreifen. Ist es etwas, was man vielleicht als Persönlichkeit mitbringt? Also ist es eine bestimmte Talent oder angeborene Fähigkeit, dass man diese Schmerztoleranz hat? Oder ist es eher eine Willenskraft, also eine bewusste Entscheidung, die ich für mich einfach treffe?
Ich bin davon überzeugt, dass du eine Grundveranlagung in dir haben musst. Ich umreiße es mal ganz einfach. Du musst bekloppt genug sein, bescheuert genug, so einen Schwachsinn zu machen. Vielleicht nicht unbedingt zu mögen, also ich habe es nie gemocht, aber es zumindest zu tun. Und Grundveranlagung, ich glaube, da musst du bei einem Menschen in die jüngste Kindheit, Jugendzeit, vielleicht sogar, wer weiß, vielleicht sogar noch weiter zurück gehen. Da ist irgendwas, wie auch immer, dann innerhalb der ersten Lebenszeit eines Menschen schon mal veranlagt, in dir veranlagt worden.
Was war es bei dir?
Ich kann das in meinem Fall nicht qualifiziert genug umreißen, aber es hat vielleicht, ohne das jetzt genau spezifizieren zu können, es hat sicherlich was mit machen wir den ersten 6, 7, 8 Lebensjahren meiner beginnenden Lebenszeit zu tun, in Sachen eben jetzt Erziehung, Prägung durch meine Eltern, dass da irgendwas wie auch immer veranlagt wurde. Und dann habe ich für mich...
Erinnerst du dich gar nicht, was das vielleicht sein könnte?
Nee, das kann ich nicht jetzt wirklich auf den Punkt beantworten.
Also nicht besonders streng oder viele Hobbys aufgedrängt oder was weiß ich was?
Nee. Also ich kann dir da keine klare Antwort drauf geben. Ich kann dir im zweiten Schritt allerdings eine Antwort insofern darauf geben, dass ich das unglaublich großartige Glück und ein besonderes Geschenk bekommen hatte, dass ich als 14-, 15-Jähriger, als ich in der Jugendzeit mit Rudern dann startete, an einen jungen Trainer hier in Essen, in meinem Ruderverein gekommen bin, Joachim Erik, der unglaublich talentiert war und fähig war, jungen Menschen nicht nur Rudern von der Technik her zu vermitteln, sondern auch solche Fähigkeiten wie, ja, das tut zwischendurch auch mal dann weh, also im Training. Und es gehört auch mal ein Stück weit dazu, das dann tatsächlich auszuhalten, also das zu ertragen und auszuhalten. Und das so im Alter von 15, 16, 17, das ist mir da schon vermittelt worden, gezeigt worden, vermittelt worden. Und ich bin sehr, ja, schon empathisch daran geführt worden. So, und dann kommt, wir reden jetzt von meiner Zeit, heute ist das anders, und dann kommt so für mich die Zeit, dass ich erkannt habe, wie wichtig es ist, tatsächlich in einem Rennen das abzurufen, was in einem drin steckt. Was ein Stück weit vielleicht jetzt auch meiner mangelnden physiologischen Leistungsfähigkeit geschuldet ist. Also ich bin jetzt vielleicht nicht der Oberprototyp eines Ruderers. Ich bin damals eben nur 1,93 Meter groß gewesen. Ich habe nur 85 Kilo Körpergewicht gehabt. Das war damals 1988, als wir die Goldmedaille gewonnen haben. Die meisten anderen in dem Boot waren 2 Meter oder mehr an Größe und Gewicht so zwischen 90 und 100 Kilo. Und damit haben die natürlich dann andere Hebelverhältnisse, andere Kraftverhältnisse gehabt. Also war ich immer physiologisch, ich hatte die rote Laterne.
Man nannte mich unterlegen, ne? Du hast ja gesagt, dass du auch der Ungeeignetste warst vom Körperbau her fast.
Im Endeffekt war ich dann der Ungeeigneteste und man beschimpfte mich mitunter dann auch schon mal zwischendurch als Bonsai. Also wenn dann die 2,3 Meter, 2,4 Meter Typen dann von oben auf einen herunterschauten, also ganz liebevoll, in keiner Weise despektierlich, und dann sagten...
So wie Männer das halt machen.
So wie Männer das dann machen, ein Ausdruck von ich mag dich, und dabei dann sagten, hey Bonsai, komm, wir müssen ran. So, und dann war ich natürlich letztendlich gezwungen, mich immer so ein kleines bisschen mehr zu quälen, als das vielleicht dann die etwas Größeren oder die etwas Stärkeren mussten. Und ich habe dann für mich tatsächlich versucht, mir das immer wieder klar zu machen. Also es sind dann auch, also in meinem Fall waren das dann mitunter so Gedankenschleifen, dass ich, wenn es um ein ganz wichtiges Rennen ging, ich diesen Rennablauf immer und immer wieder gedanklich im Kopf durchgegangen bin. Hunderte Mal. Vor dem Rennen und mir immer wieder dann in dieser Situation klar gemacht habe, wenn du an dem Punkt kommst, dann kann es sein, dass du wackelig wirst, dass du rausnehmen möchtest und dann mich immer wieder über Gedanken konditioniert, dann eben tatsächlich auch durchzuziehen und dran zu bleiben.
Aber was stellst du dir denn da vor? Ich meine, die Strecke ist ja gerade und Rudern ist Rudern, oder sind das dann doch viele unterschiedliche Phasen mit Rhythmus und Technik, die man da im Kopf durchgeht? Oder gehst du dann 5,5 Minuten im Kopf durch Rudern?
Also in meinem Fall, ich bin dann tatsächlich diese 5,5 Minuten im Kopf durchgegangen, wobei ich kann da nur im Speziellen für mich sprechen. Wenn ich die erste Streckenhälfte mit Vollgas hingekriegt habe, dann ging die zweite irgendwie auch immer mit Vollgas. Also irgendwie hat das dann immer funktioniert. Bei mir war es immer wichtig, den Einstieg zu kriegen und da auf dem Gas drauf zu bleiben und nicht nachzugeben. Und um diese Besonderheit, vielleicht auch kleine Schwäche meinerseits, das war mir klar und bewusst und habe mich dann eben darauf ausgerichtet, mich selbst mental konditioniert und mir immer wieder klar gemacht, dran zu bleiben, nicht nachzugeben, und dann kombiniert das mit bestimmten technischen ja, Besonderheiten, die ich dann für mich noch mit abrufen wollte. Und habe das dann immer und immer wieder im Kopf abgespielt. Und das hat mir zumindest dann geholfen, tatsächlich in so einem Rennen dann auch meine 100, auch manchmal meinen 101% dann abrufen zu können.
Also, du warst vom Körperbau her alles andere als prädestiniert, sondern du warst der Bonsai, heißt andere vom Körperbau viel eher geeignet, maximale Leistung zu bringen. Und trotzdem hast du es ja in den Goldmedaillen Achter geschafft. Jetzt hast du ja gesprochen, dass du die Rennen im Kopf durchgegangen bist. Das ist ja, sag ich mal, das eine, aber es reicht ja nicht. Dann gibt es ja das Training mit der Mannschaft. Gibt es sonst Dinge, die du extra noch gemacht hast, um die Schwäche oder die, nennen wir es mal, Diskriminierung, die du von der Natur auf die Backe gekriegt hast bezüglich Rudern, dass du die irgendwie kompensiert hast? Also hast du mehr trainiert als die anderen? Bist du zusätzlich noch in die Muckibude gegangen oder irgendwas extra gemacht oder hast du einfach nur mit der Mannschaft trainiert plus dieses Mentale?
Genau das Gegenteil war der Fall. Ich wollte immer mehr trainieren als die anderen, konnte es aber nicht.
Wieso?
Mein Engpass, meine Engstelle in meinem Fall war die Erholung. Also eine Sportbelastung zu tätigen, ist das eine. Aber du wirst ja nicht besser durch die sportliche Belastung, sondern erst in der darauffolgenden Erholung wirst du stärker und besser. Und das war für mich immer meine Schwachstelle. Ich habe mich nicht schnell genug erholt, vielleicht auch ein Stück weit, weil ich im Training gezwungen war, als Bonsai immer so ein 1% mehr geben zu müssen als die anderen und dadurch mich vielleicht auch immer etwas mehr anstrengen musste. Aus der Tatsache heraus ist natürlich dann auch etwas mehr Erholung im Nachgang dann vonnöten. Und eine weitere Besonderheit, speziell jetzt in meinem Fall, ich bin ja in Sachen meines beruflichen Werdegangs keinen akademischen Gang gegangen. Ich habe nicht studiert, sondern relativ früh schon mit meiner ersten Berufsausbildung angefangen. Und dadurch habe ich natürlich eine andere Tagesbelastung gehabt und hatte dann eben auch die Problematik, dass ich hatte nicht so viel Erholungszeitfenster, wie es vielleicht diejenigen dann hatten, die studierten. Und dadurch war ich dann gezwungen, weniger zu trainieren als die anderen. Also es gab damals im Ruderleistungszentrum in Dortmund wöchentlich immer, ich weiß gar nicht, ob das heute noch erlaubt wäre, aus Datenschutzgründen, gab es immer von allen Ruderern eine Tabelle, wo die abgeleistete Trainingsleistung der zurückliegenden Woche veröffentlicht wurde. Also jeder musste das war damals ja noch analog, aufschreiben und dann
wie viel Strecke man gerudert hat.
Ja, wie viel Kilometer man gerudert hat, wie viel Krafttraining man gemacht hat, wie viel man auf dem Ergometer war oder was auch immer anstand. Oder ob man Fahrradfahren war, Laufen war und, und. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass diese Berichte von allen immer weitestgehend ehrlich ausgefüllt wurden. Und ich hatte immer die rote Laterne. Ich stand immer in dieser Tabelle ganz unten. Also ich hatte immer mit Abstand am wenigsten Trainingsumfang, aber mehr ging einfach nicht, weil ich da schon mit der Trainingsumfangsmenge auf dem Zahnfleisch robbte, weil bedingt eben dadurch, dass ich eben eine Ausbildung machte oder im Arbeitsprozess schon drin stand, ich dann eben mich nicht so erholen konnte. Aber, und das ist ja das Entscheidende, im Training waren die meisten immer besser. Vor allen Dingen, jetzt nicht nur im Krafttraining, da war ich sowieso chancenlos oder auf dem Ruderergometer, aber selbst wenn wir in Dortmund gemeinsame Trainingseinheiten auf dem Dortmund-Ems-Kanal im Zweier durchgeführt haben, waren viele, viele Zweier einfach schneller im Training. Aber im Training gibst du nicht deine Qualifikation für den Achter ab. Die gibst du ab an dem Tag, in der Minute, wo du diese 2000 Meter im Zweier mit deinem Zweierpartner dann liefern musst. Und in der, und das hat immer geklappt, in der Situation, in dem Moment, habe ich einfach abgeliefert. Und alle, die vorher im Training an mir vorbeigerudert sind, die stärker und schneller waren, waren dann hinter mir und haben verloren.
Weil du in den Rennen abgeliefert hast.
Weil ich in der Lage war.
Und woran lag das? Dich mehr gequält hast oder diese 101% liefern konntest? Oder?
Ich glaube, das ist eine sehr komplex und kompakte Sache, weil ich vielleicht in der Lage war, mich in dem Moment etwas im Rennen etwas mehr, 1% mehr vielleicht quälen zu können, weil ich vielleicht in der Lage war, 1% technisch in dem Moment besser gerudert zu haben, weil ich vielleicht 1% erholter in dieses Rennen gegangen bin, im Gegensatz zu den anderen, und weil ich vielleicht mental, und das war sicherlich auch eine an dem Punkt dann meiner Stärken, weil ich 1% stärker als die anderen war, stabiler war. Und das in der Kombination hat dann am Ende 2, 3, 4 Sekunden mehr Geschwindigkeit erbracht. Und ich habe nicht jedes Jahr, aber in einigen Jahren jeweils tatsächlich dann immer auch den schnellsten Zweier da abgeliefert, was nicht, ganz sicher nicht meiner physiologischen Leistungsfähigkeit geschuldet war.
Mhm. Du hast gesagt, du hast eine Ausbildung gemacht. Als Ausbildung zu was?
Ich habe zuerst eine Ausbildung als Augenoptiker begonnen, habe dann damals, das ist ja aktuelles Thema wieder, gab es ja noch die Bundeswehr, war dann ein Jahr lang, beziehungsweise 15 Monate lang bei der Bundeswehr. Erfreulicherweise nach meiner Grundausbildung, die damals ja 3 Monate gedauert hatte, hatte ich das unglaublich große Glück und eine ganz, ganz wertvolle Unterstützung, dass ich in der Sportförderkompanie platziert wurde und dann tatsächlich zu dem Zeitpunkt dann mich wirklich auch professionell aufs Rudern dann vorbereiten konnte. Und nach dieser Bundeswehrzeit, direkt danach, habe ich dann mit einer zweiten Ausbildung, nämlich mit der Ausbildung zum Hörakustiker begonnen.
Da bist du dann ja auch, ich sag mal, kleben geblieben.
In der Tat, ja.
Wie kam das denn? Du bist ja erfolgreicher Unternehmer und hast ja nicht nur ein Hörakustiker-Geschäft gehabt, sondern eine ganze Kette hier in Essen. Mhm. Und ich glaube, es ist sogar die größte Kette in Essen gewesen, die jetzt nicht in einem großen Konzern war, sondern in Familien- oder Unternehmerhand war. Ja. Wie kam das denn zu dieser Gründung eines eigenen Geschäfts und eben nicht als Angestellter das zu machen?
Ich arbeitete einige Jahre lang hier in Essen im Angestelltenverhältnis in einem, wir nennen es Gemischtwarenbetrieb, also einem Optiker, der auch Hörakustik hatte oder umgekehrt, ein Akustiker, der auch Optik hatte. Und mir hat das große, große Freude bereitet und ich habe da gerne gearbeitet. Und da war dann die Frage und die Überlegung, ob man eventuell, also die damaligen Chefs, es waren 2 Inhaber dieser damaligen Gesellschaft, ob man etwas zusammen, ob man sich vorstellen könnte, etwas zusammen zu machen, also eine Firmengründung gemeinsam zu tätigen oder nicht. Und es ist auf das Letztere hinausgelaufen, eben nicht. Die Herren konnten sich das damals eben dann nicht vorstellen und ich glaube, das ist dann schlicht und ergreifend meinem, da war ich 32, 33 Jahre alt, meinem jungen, noch jungen Lebensweg tatsächlich dann geschuldet, denn im Rudern, und das eigentlich schon von der Jugendzeit an, war es mir immer wichtig, der Beste und der Schnellste zu sein, also abzuliefern. Und da ich ja Riemenruderer war, also kein Sculler, war es immer erforderlich, ein Gegenpart zu haben, also einen Ruderkumpel zu haben. Die kleinste Einheit war der Zweier. Und ich bin auch damals schon ganz, ganz früh, auch in der Jugendzeit, regelmäßig Achter gefahren. Und da war ich schon einer derjenigen, der an den Stellschrauben in der Mannschaft gedreht hat, der Führung übernommen hat, der gesagt hat, Mensch, lass uns das mal so oder so machen, können wir nicht mal hier was verändern, was ist mit der Technik oder das ist nicht in Ordnung. Also ich war relativ früh schon jemand, der Verantwortung übernehmen wollte und der Richtung vorgab. Und das glaube ich, das ist ja auch ein Prozess, so ein Entwicklungsprozess, so würde ich es mal umreißen, ist sicherlich nicht immer mit glücklichen Abläufen. Ne? Man reibt sich dann ja auch mitunter an anderen jungen Männern dann, weil wenn da einer dann sagt, nee, das lass uns hier mal links abbiegen und die anderen sagen, das ist aber doof, wir wollen aber rechts rum, dann ist das ja mit einer gewissen Dynamik und auch mit gewissen Prozessen verbunden. Und da habe ich mich, glaube ich, schon, das war mir immer wichtig, mich da durchzusetzen, nicht weil ich der Bestimmer sein wollte, sondern weil mir das Ergebnis wichtig war. Das Ergebnis, wenn ich hier jetzt antrete, dann wollen wir ja abliefern, dann will ich gewinnen. Und ich glaube, dass das auch bezüglich meines beruflichen Werdegangs, meiner beruflichen Entwicklung mit entscheidend war, zu sagen, ich habe das jetzt hier im Angestelltenverhältnis erlebt, ich habe das leidenschaftlich gerne gemacht, mir hat das große Freude bereitet, aber ich will hier bestimmen. Ich möchte entscheiden, ob wir hier links oder rechts rum müssen. Und von daher war das dann sehr naheliegend zu sagen, okay, dann geht das letztendlich in dem, was ich jetzt gelernt habe, also in Sachen Hörakustik. Ich hatte ja diese Optikausbildung auch gemacht, dann aber schon ganz früh für mich entschieden. Also nachdem ich beide Ausbildungen beendet hatte, habe ich in diesem Gemischtwarenbetrieb, wo man beides dann gleichzeitig und parallel machen konnte, genau 3 Tage als Augenoptiker und Hörakustiker gemeinsam gearbeitet. Und dann für mich die Entscheidung getroffen, dass ich nur noch Hörakustik machen möchte, weil ich festgestellt habe, man kann beides machen, aber das wird dann maximal gehoben durchschnittlich, mehr nicht. Und das ist nicht mein Anspruch, den ich an mich habe. Ich will oder wollte schon immer versuchen, der Beste zu sein und abzuliefern. Und dann habe ich mich entschieden, weil ich die Hörakustik wesentlich spannender erlebt hatte, zu sagen, ich setze da auf dieses eine Pferd. Und dann war es für mich irgendwann naheliegend, aus diesem ganzen Entwicklung heraus zu sagen, okay, wenn man mit mir nicht zusammen was machen möchte, mache ich es mit mir alleine. Und habe dann eben Ende 1993 meinen eigenen Betrieb eröffnet.
Kenne ich einige Unternehmer, auch aus meinem Kundenumfeld, die ehemalige Spitzensportler sind und die ziehen die Parallele dann häufig, dass sie an dem Spitzensport gut finden, dass die Teamkollegen eine hohe intrinsische Motivation haben. Alle wollen dann den Sieg und sind deswegen auch von innen heraus, haben Bock, motiviert, sich einzubringen, proaktiv zu sein, sich anzustrengen, die Extrameile zu gehen. So, und dann kommt man in die Welt der Wirtschaft. Und da ist es leider nicht so, sondern man kommt eben auf so eine Gauss-Glockenverteilung. Da sind natürlich Spitzenleister, aber es ist eben auch wahnsinnig viel Mittelmaß und Durchschnitt da. Leute, die keinen Leistungssinn erkennen oder auch keine Motivation haben, irgendwie mal eigeninitiativ zu sein, die bequem sind, passiv und so weiter und so weiter. Und man hat einen viel größeren klebrigen Brei und es fällt ihnen unglaublich schwer, in so einem Umfeld eben aktiv zu sein, weil es ist wie mit der Schwerkraft, ne? Wenn man natürlich nach Spitzenleistung strebt, aber die Bequemlichkeit zieht von alleine nach unten. Also es ist wahnsinnig müßig versus, wenn man in so einem kleinen elitären Umfeld ist, Spitzensport alle wollen, dann pusht man sich ja auch so gegenseitig. Wie hast du das denn erlebt in der Welt der Wirtschaft? Stichwort Leistung, Stichwort 101%, sich quälen, auch in den Schmerz zu gehen und so weiter, auch vielleicht mit Unzulänglichkeiten umzugehen, wenn man vielleicht noch nicht so gut ist, bereit sein zu kämpfen, das auszugleichen, um eben zu gewinnen. Was sind da so deine Erfahrungen mit der Spezies Mensch?
Also speziell in meinem Fall, glaube ich, muss man es nochmal insofern differenzieren, dass ich, nachdem ich mich ja dann Ende 1993 selbstständig gemacht habe, meine eigene Firma gegründet habe, ich ja nicht in ein großes System mich dann begeben habe. Ne? Also es war eine Firmenneugründung und ich bin im Endeffekt mit so einem Ein-Mann-Laden dann erstmal durchgestartet und habe damit erstmal begonnen. Also von daher war der belastende Vergleich zu einem Einheitsbrei ja nicht gegeben und von daher konnte ich ja tun, machen, was ich wollte. Allerdings im Umkehrschluss dann natürlich auch alles alleine machen musste. Ich hatte aber für mich den ganz klaren Anspruch, dass ich das Bestmögliche an Hörergebnis, also für betroffene Mitmenschen, die tatsächlich jetzt einen Hörschaden haben, war es mir wichtig, Grenzen zu überschreiten, ähnlich vielleicht jetzt auch wie aus der damalig zurückliegenden Leistungssportzeit, zu schauen, wie kann ich Grenzen verschieben, wie kann ich Ergebnisse erzielen, wo vielleicht andere sagen, das geht nicht. Oder das gibt es nicht. Denn selbst wenn das beste Hörgerät, das gilt heute noch genauso wie vor 33, 34 Jahren, nur damals noch umso mehr, weil die Technik bei weitem noch nicht so weit entwickelt war, wie das heute der Fall ist, selbst wenn du das Bestmögliche umgesetzt hast in technisch-handwerklicher Umsetzung der Hörgeräteanpassung, ist derjenige ja die Person nicht normalhörend geworden, sondern da waren immer noch Probleme. Und je nachdem, wie groß die Hörbeeinträchtigung war, waren die Probleme auch noch nicht unwesentlich, die dann da verblieben. Und das war mir immer, ich habe darunter wirklich gelitten, wenn ich nicht in der Lage war, ein Ergebnis zu erzielen, wo die Betreffenden, dass das betreffende Klientel gesagt hat, oh ja, das verändert jetzt meine Lebensqualität ganz wesentlich. Mhm. Und mit diesem Anspruch bin ich in meine Selbstständigkeit dann gestartet und gestiegen. Und ja, das, was du da ansprichst, tatsächlich dann auch mal abzuliefern, mal durchzuziehen, aus dem Kontext einer ehemaligen Leistungssportperson, also Menschen, die Leistungssport getrieben haben. Das ist eine sehr treffliche Überlegung, die ja im Übrigen auch ja schon andere Wirtschaftssysteme, erstaunlicherweise nur wenige, erkannt haben. Also es gibt Fachkräftemangel, aber es gibt ja nicht nur Fachkräftemangel, sondern es gibt ja auch Mangel an Menschen, die bereit sind oder auch, selbst wenn sie bereit sind, die müssen ja auch in der Lage sein, mal abliefern zu können, mal durchziehen zu können. Und jetzt weiß ich von KPMG, dass die schon vor Jahren so ein Konzept aufgemacht haben, dass sie Leistungssportlerinnen und Leistungssportler auf dem Ende ihres Karrierewegs versuchen zu begleiten, um die dann zu übernehmen in dem Wissen, da kriegen wir Leute, die ziehen auch mal durch, die sind belastbar. Also ich würde, wenn ich denn jetzt könnte, würde ich Hochleistungssportlerinnen und Sportler nehmen, und zwar nicht die Olympiasieger, sondern die aus der zweiten Reihe. Weil die in der ersten Reihe, das sind meistens die Oberbekloppten. Und die in der zweiten Reihe sind etwas vernünftiger und sind aber hochgradig belastbar, haben eine unglaublich hohe Motivation und sind auch in der Lage, tatsächlich ungewöhnliche Leistungen zu vollbringen und sich zu belasten. Und das ist zum Beispiel etwas, was aus meiner Sicht immer noch viel, viel speziell in Deutschland viel zu wenig bedacht und berücksichtigt wird.
Wenn du das so erzählst, dann, das war jetzt eine diplomatische Antwort. Du hast ja nicht unmittelbar auf meine Frage geantwortet, sondern...
Wie war die nochmal?
Ja, wie war die nochmal, genau. Aber nehmen wir den Faden mal auf. Daraus kann man ja die These ableiten, wenn wir Fachkräftemangel haben und Erfolg, überdurchschnittlicher Erfolg entsteht, wenn Menschen bereit sind, eine Extrameile zu gehen, diese 101% auch zu leisten. Deine These ist, Spitzensportler liefern das. Du hast vorhin ja mal in einem Stichwort, haben wir es so gestriffen, das Thema Bundesjugendspiele erwähnt. Also wenn wir jetzt auf den Nachwuchs unserer Gesellschaft schauen, unsere Kinder, die Jugendlichen und wie wir sie ausbilden, dann vermitteln wir ja da genau nicht den Geist des Spitzensports, sondern wir sagen, hey, also sagen wir andersrum, ich glaube, wir verwechseln den sozialen Wert eines Menschen im Sinne von, wir sind alle sozial gleichwertig, mit dem Konzept der sogenannten Gleichstellung. Also wir sind eben nicht alle gleich. Jeder hat unterschiedliche Talente und es gibt eben Kinder, wenn sie in der Schule rudern würden, die erfolgreich wären und andere wären dann eben traurig und würden heulen, weil sie eben verloren haben oder es auch nicht können mit aller Anstrengung. Dafür können die Kinder dafür vielleicht besser malen oder besser Mathematik und dann heult ein anderes Kind in der Mathearbeit, weil es halt nur eine 4 schreibt und keine 2 und so weiter. Das heißt, wir verwechseln den sozialen Gleichwert, wir sind alle sozial gleichwertig, mit sozialer Gleichstellung. Wir möchten diese Leistungsunterschiede möglichst nivellieren und deswegen nehmen wir dann, was weiß ich, Notenspiegel raus, es gibt keine Klassenlisten mehr. Wir nehmen bei Bundesjugendspielen den Leistungsanreiz raus. Hauptsache, du bist in den Kreis gesprungen. Wie weit ist völlig egal. Und dabei sein ist alles, weil du bist ja gut so, wie du bist. Und wir trauen es nicht mehr den Kindern zu, diese Unterschiede auszuhalten, dass eben die Leistung am Ende doch einen Unterschied ausmacht. Mal bist du auf dem Siegertreppchen und mal bist du einfach auch mit deiner Leistung schlecht. Diese Tendenz sieht man ja überall, dass wir den Kindern sozusagen einreden, deine Leistung ist völlig egal, du bist fein, so wie du bist. Setzen wir da die falschen Impulse, um mehr Leute in die Wirtschaft zu kriegen, die später, wenn sie erwachsen sind, eben Bock auf Spitzenleistung haben?
Ja, dennoch würde ich es nochmal differenzieren oder zweiteilen.
Ja klar, gerne.
Grundsätzlich erstmal nur als Gedanke eingestreut, ich glaube, dass Sport, egal was an Sport, sicherlich bevorzugt Sport in einer Mannschaftskonstellation, ist da nochmal förderlicher, entwickelt und fördert bei Kindern und bei Jugendlichen Fähigkeiten, die drohen, verlieren zu gehen, nämlich eine entsprechende Resilienz auszubilden und zu entwickeln, wo es zum Beispiel auch darum geht, mal eine Niederlage aushalten zu können, die wegstecken zu können und daraus dann vielleicht auch neues Verhalten, andere Strategien zu entwickeln und es wieder zu versuchen. Ein aus meiner Sicht ganz, ganz wertvoller Aspekt. Ich halte es für fatal, dass wir keine Fußballtore mehr bei den Kindern zählen und dann hintenrum wird dann doch irgendwie heimlich womöglich wieder gezählt. Also das ist einfach, das ist betrügerisch. Es ist nicht ehrlich und nicht offen. Und ich würde sogar noch mal einen Schritt weiter gehen. Sicherlich habe ich als klassischer Babyboomer und meine Eltern haben das so gut gemacht in Sachen Aufzucht, Erziehung, meiner Person so gut gemacht, wie sie nur konnten. Aber es war sicherlich jetzt nicht immer das Allerherzlichste und das Alleremotionalste, weil es war eben eine Kriegs-Nachkriegsgeneration, die das in der Form, Art und Weise selber nie vermittelt und gelernt bekommen haben und dadurch natürlich auch das an ihren Kindern in der Art und Weise vielleicht nicht vollumfänglich weitergeben konnten. Und wir, also meine Generation mitunter und vielleicht auch dann die Generation ein, zwei danach, haben dann versucht, da erhebliche Kurskorrekturen durchzuführen. Und ich will da nur ein Beispiel mal herannehmen. Da sitzt dann das Kleinkind im Kinderstuhl am Tisch und versucht, den Löffel mit dem Brei in den Mund zu führen. Und wenn es denn dann, statt sich das in die Nase zu bohren, tatsächlich erfolgreich selbst in den Mund geführt hat, feiern die Eltern das, machen eine Flasche Champagner auf, loben das Kind über den grünsten Klee hinweg und alles wäre großartig. Ich halte das für vollkommen falsch. Also loben, ja, man kann auch nicht genug loben, aber ich glaube, wir sind da mittlerweile, wir sind aus so einer gesunden Mitte rausgerutscht, rausgekommen. Weil wenn ich das jetzt mit Kindern tue, vermittle ich etwas, was am Ende mit wahrem Leben nichts mehr zu tun hat. Ich habe das in meiner Firma mitunter erlebt, dann haben wir aber jetzt nicht den Säugling oder das Baby da am Tisch sitzen, sondern den vielleicht 22-Jährigen. Und es ist womöglich ein Fehler passiert. Der hat einfach einen Fehler gemacht. Kann ja passieren. Gut, dann ist es so. So. In meiner Firma bei den dann 35, 40, 50-Jährigen habe ich hingehen können und sagen können, mein Gott, da haben wir aber jetzt echt mal Scheiße versenkt. Voll Kacke gebaut. Okay, komm, jetzt retten wir das irgendwie. Wenn ich das bei dem 22-Jährigen gemacht habe, hat der am nächsten Tag einen Krankenschein gehabt. War nicht in der Lage, das aushalten zu können, weil die dazu eben von Nöten gegebene Resilienz gar nicht ausgebildet wurde.
Also zu dünnhäutig?
Ja, es ist dünnhäutig, zu empfindlich. Ich glaube, es ist eine Fähigkeit wie Rechnen und Schreiben. Und auch da.
Ja, gut, das hat ja was mit Schmerz zu tun und ob ich das aushalte. Also eine Kritik zum Beispiel ist ja Schmerz. Ja, es ist ja nichts Angenehmes. Wenn ich dann natürlich sofort zerbreche daran oder wenn jemand nur den Begriff Fehler nennt oder Problem und das schon zum Problem wird, dann bin ich es halt nie gewohnt, mal zäh zu sein oder einfach auch mich mal selber wieder aufzuraffen, sondern knicke sofort ein, sobald es mal schwierig wird.
Ja, wobei ich gar nicht so extrem das formulieren würde, wie du das jetzt tust. Das ist doch mitunter kein Schmerz, sondern es ist ein unangenehmes Gefühl. Du fühlst dich nicht mehr komfortabel. Nur auch da, es ist ja völlig in Ordnung, dass wir mehr und mehr in Richtung, es ist ja nicht mehr Work-Life-Balance, sondern es geht ja mehr in Richtung Life-Balance schon.
Aber was hast du gemacht als Unternehmer? Hast du dann einen Kuschelkurs gefahren, aus Sorge, dass die Leute alle kündigen? Oder warst du genauso hart und streng, wie es im Trainingsregime ist? Der Trainer sagt, pass mal auf, reiß dich zusammen, liefer ab oder du musst halt gehen. Oder hast du dich dann doch eher dem Zeitgeist angepasst?
Auch da, glaube ich, muss man es insofern differenzieren. Ich und sicherlich habe ich auch über Jahre hinweg mich angepasst, adaptiert, den gesellschaftlichen Veränderungen und den sich gegebenen Situationen angepasst. Gerade mein Erleben, Corona hat da eine unglaublich katalysatorartige Dynamisierung in diesen gesellschaftlichen Veränderungsprozessen reingetragen. Und für mich ist es dann ganz klar in der Ausrichtung, in der Sache konsequent zu sein, aber es möglichst gewaltfrei, vielleicht sogar liebevoll zu formulieren. Das heißt nicht, dass ich in der Sache dann nachgegeben habe. Was scheiße ist, bleibt auch dann schlecht. Aber ich kann es natürlich versuchen, dann so rhetorisch rüberzubringen, dass es nicht bei meinem Gegenüber dann vernichtend ankommt.
Das Leben ist ja nicht so, wie du es jetzt beschreibst und nimmt Rücksicht, sondern wenn das Leben zuschlägt, dann macht es das manchmal auch erbarmungslos. Und das ist dir auch passiert. Das heißt, da war das Leben nicht empathisch, sondern knallhart. Du hattest ja ein ziemlich schlimmes Erlebnis, als du mit deiner Mannschaft mal im Konferenzraum saßt und bestimmte körperliche Ausfälle sichtbar wurden. Mhm. Was ist denn an diesem Tag passiert?
Oh, es war ein großartiger Freitagvormittag, insofern großartig, weil wir ein Filialleitertreffen hatten, also alle Führungskräfte meiner damaligen Firma. Das waren dann so an der Anzahl 20 Personen. Wir hatten uns an einem Freitagvormittag getroffen, haben das einmal im Monat konsequent gemacht, um uns dann über mehrere Stunden über alle Themen auszutauschen. Spannend war dann immer, dass der meiste Raum dessen in diesen Austauschen dann gar nicht die Sachthemen, die harten Themen waren, sondern eher so, naja, die Beziehungsebene, ne? Ich finde dich doof, weil aber dennoch, wir haben da immer tolle Zusammenkünfte gehabt. Und kurz danach, nach Beendigung dieses Treffens, gab es dann nochmal eine Zusammenkunft in kleiner Runde. Ich glaube, wir saßen zu viert zusammen. Und mir war das in dem Zusammentreffen dann in dieser kleinen Gruppe erst gar nicht so klar, aber ich kürze es mal ab. Ich habe dann einen Schlaganfall gehabt, den ich erstmal gar nicht als Schlaganfall zuordnen konnte. Aber irgendwann habe ich dann wohl so überzeugend schlaganfallartig charakteristisch ausgesehen, dass dann meine Kolleginnen und Kollegen, die mit dabei waren, nur aufgesprungen sind und den Notarztwagen gerufen haben.
Dann war es Diagnose Schlaganfall. Du hast das ja überlebt und wir hatten in der Zeit davor ja auch zusammengearbeitet, um deine Firma aufs nächste Level zu bekommen und die Mannschaft noch mehr einzuschwören und noch mehr für Klarheit zu sorgen, was euer Verhalten ausrichtet. Dann kam ja dieser Schicksalsschlag der Gesundheit und du hattest ja ursprünglich auch vor, die Firma noch länger zu führen.
Ja.
Aber es ging dann ja doch relativ zügig, dass du dich dann umentschieden hast und die Firma verkauft hast. Was hat dich denn dazu motiviert? Weil du warst ja sehr dabei. Wir wollten ja sogar auch die Geschichte des Ruderns noch präsenter machen, um auch diesen Leistungsgedanken, diese Exzellenz auch sichtbar zu machen, dass was eine Goldmedaille hervorbringt, eben auch für das Hörerlebnis wichtig ist, eben nicht nur ein Hörgerät reinstopfen, sondern es auch gut anzupassen, um das Bestmögliche, die 101% eben rauszuholen und nicht 80%. Aber dann hast du dich ja radikal umentschieden. Hat dieser Schlaganfall irgendeine Rolle gespielt bei deiner Entscheidung, die Firma zu verkaufen? Oder
ja,
wie kamst du zu dieser Entscheidung?
Natürlich hat dieses Erlebnis massive und einschlägige Auswirkungen gehabt. Aber mir ist ganz wichtig, nochmal, ich widerspreche dir ja so gerne heute, mir ging es in dem Projekt nicht unbedingt darum, die zurückliegende, in der Vergangenheit zurückliegende sportliche Leistung oder die Goldmedaille rauszustellen, sondern mir war es immer ein unglaublich großes Anliegen, dafür Sorge zu tragen, die bestmögliche Arbeitsqualität abzuliefern. Denn gerade in unserer Branche, und es ist, also, es treibt mich, obwohl ich ja jetzt schon seit über 2 Jahren da komplett raus bin, es treibt mich wirklich massiv und sogar auch frustrierend um, denn wir haben ein völlig intransparentes Produkt Hörgerät. Also die, die es brauchen, keiner von denen, die so ein Ding brauchen, die verstehen es nicht. Und noch intransparenter ist ja unsere Dienstleistung, die damit verbunden ist, weil das Hörgerät alleine kann gar nichts. Das Ding muss ja vernünftig eingestellt und angepasst werden. Und wir haben ein unglaubliches Leistungsgefälle in unserer Branche zwischen gut und bisschen weniger gut. Und mir war es immer wichtig, das maximal Bestmögliche da abzuliefern. Also exzellent zu sein. Die wirklich, ich hatte den Anspruch, ich will der Beste sein in dem, was ich da tue. Und das lag mir immer unglaublich am Herzen. Und habe dafür auch Sorge getragen, dass jeden Tag dann eben in meiner Firma, und die Firma heißt eben dann eben auch in den Leuten, die da arbeiten, weil ich habe ja nicht die Hörgeräteanpassung mehr ab einer bestimmten Größe gemacht, sondern das waren die Kolleginnen und Kollegen, die mit in diesem System dann beheimatet waren. Und dafür Sorge zu tragen, ein Umfeld zu schaffen, dass die Bock hatten, dann eben auch das maximal Bestmögliche daraus zu holen. Im Zuge dessen dann aber, wenn du dann so einen Schlaganfall kriegst, und ich habe tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt, da war ich dann 62 Jahre alt, habe ich wirklich in der naiven Grundhaltung und Einstellung gedacht, gefühlt, gelebt, ich bin unkaputtbar. Mich kann nichts erschüttern und irgendwie, ich lebe ewig. Dass dem nicht so ist, ist ja völlig außer Frage, aber irgendwie so richtig klar war mir das nicht. So, und jetzt bin ich an dem Punkt ganz wesentlich familiär vorbelastet, nämlich meine Mutter hatte 3 Schlaganfälle. Nicht einen, sondern 3. Und wenn du einmal einen hattest, da gab es dann die Aussage im Krankenhaus, ich wäre jetzt ab sofort in der Hochrisikogruppe. Also das muss nicht sein, dass ich einen zweiten kriege oder dass wieder einer kommt, aber man kann es natürlich auch nicht ausschließen. Und rein von der Statistik her, bin ich natürlich dann schlagartig in einer Hochrisikogruppe gewesen. Und dann macht das machte in mir etwas. So, und
was denn?
Die Überlegung dessen, dass ich die Verantwortung habe, obwohl ich hatte ja auch einen Geschäftspartner, Wim Eckhorn, in meiner Firma, aber dennoch habe ich mich als der Entscheider oder der Lenker gefühlt. Und ich habe die Verantwortung für die Firma gehabt und damit natürlich es waren am Ende 80, 85 Menschen in dieser Firma angestellt. Ich glaube, ich hätte reich werden können, wenn ich Vermittlungsprovision bekommen hätte, wie viele Beziehungen sich aus dem Geflecht und Gebilde der Damen und Herren, wir haben immer eine sehr gleichmäßige, paritätische Verteilung zwischen Männlein und Weiblein gehabt, und wie viele Beziehungen und Familien sich aus dieser Systematik herausgebildet haben. Und damit standen natürlich auch eine Menge Familien, auch mit Kindern dahinter. Und da habe ich Verantwortung für zu tragen oder hatte dafür Verantwortung zu tragen. Und ich habe auch Verantwortung zu tragen, auch für meine Familie. Und mit der nun im Raum stehenden Hochrisikogruppe, in der ich mich befinde, besteht natürlich die Gefahr, ich kann wieder einkriegen. Jetzt habe ich das unglaublich, unbeschreiblich große Glück gehabt. Dieser Schlaganfall ist in der Verwaltung an einem Freitagmittag in meiner Firma passiert. Meine Kolleginnen und Kollegen haben schlagartig, blitzschnell reagiert. Der Notarztwagen war innerhalb kürzester Zeit da. Ich bin in eines der besten Krankenhäuser eingeliefert worden, in die man überhaupt gebracht werden kann, und habe dann noch durch Zufall das unglaublich große Glück gehabt, dass der diensthabende Oberarzt, der in der Stroke Unit in dem Krankenhaus gerade tätig war, einer der begnadetsten wohl ist oder war, an dem man geraten konnte. Also der war in der Lage, diesen Thrombus ruckzuck wieder oben aus dem Hirn herauszuziehen und zu entfernen. Ich will sagen, ich habe null Nachfolgeschäden erhalten. Also mein eh schon vorliegender Dachschaden ist in keiner Weise größer geworden. Und dieses unglaublich große Glück, was ich da erfahren habe, also ich habe eine Lebensverlängerung dadurch erhalten, ich sehe das so, dieses Geschenk, ich habe da sehr wertvoll mit umzugehen. Und mir ist ganz wichtig, in meinem Leben immer autark zu sein, Entscheidungen fällen zu können und aus meiner Eigenständigkeit heraus agieren zu können. Wenn ich mir jetzt vorstelle, das wäre anders gelaufen. Ich wäre, die Chancen wären genauso hoch gewesen, ich hätte Homeoffice gemacht. Ich wäre hier zu Hause gewesen. Die Familie wäre an einem Freitagmittag, keiner wäre zu Hause gewesen, alle wären unterwegs. Das wäre anders ausgegangen. Dann wäre ich jetzt bei der Lage des Thrombus, also so wie da die Schadenssituation war, wäre ich ein Schwerstpflegefall geworden. Und als Schwerstpflegefall gestaltest du nicht mehr selbst und eigenständig.
Dann bist du nicht autark, nee.
Ja, dazu bist du nicht mehr in der Lage. Und diese Verantwortung dieses Risiko wollte ich nicht übernehmen und tragen. Und dann war mir wichtig und klar, dann hoch erhobenen Hauptes bei vollster Leistungsfähigkeit dafür Sorge tragen zu können, das Bestmögliche für meinen damaligen Geschäftspartner und für alle Kolleginnen und Kollegen, die in meiner Firma angestellt waren, die über viele Jahre mich, teilweise über Jahrzehnte, hochmotiviert begleitet haben, das Bestmögliche rausholen zu können. Dass das am Ende natürlich dennoch ganz anders dann gekommen ist, wenn man Kolleginnen und Kollegen, wenn man Menschen aus einem inhabergeführten System in ein kapitalgesteuertes Konzernsystem übergibt, dann ist das anders. Ja, in der Tat. Und da bin ich für meinen Teil nicht unbedingt stolz drauf, aber es war alternativlos aus meiner Sicht und Entscheidung.
Welche Rolle spielt denn das Thema Ehe und deine Frau in deinem Leben?
Ich habe den mit Sicherheit tollsten Menschen an meiner Seite, den ich nur kriegen kann, haben kann. Dennoch ist das Thema Firma, Verkauf und all das, was damit verbunden ist, meine Entscheidung. Also ne, du sprichst jetzt meine Frau und unsere Beziehung an, aber die Entscheidung, dass ich das, was ich am leidenschaftlichsten, am liebsten getan habe, nämlich diese Firma zu führen, Projekte voranzutreiben, mit den Menschen, die da drin gearbeitet haben, unglaublich viel Lebenszeit zu teilen, das ist eine Entscheidung, die ich am Ende nur alleine treffen konnte. Wir haben darüber gesprochen, aber keiner nimmt dir diese Entscheidung ab.
Jetzt hast du ja in den verschiedenen Phasen deines Lebens viel erlebt, von Jugend, Training, Olympiagold im Achter, ans Limit gehen und drüber hinaus, Ausbildung, angestellt sein, Gründung, Aufbau einer Kette, Unternehmer sein, viele Mitarbeiter, Arbeitsplätze schaffen, gleichzeitig einen Hochzeitsvermittlungsmarkt in der Firma etabliert, den Schlaganfall, zum Glück ohne Folgeschäden, danach den Verkauf der Firma, damit auch eine finanzielle Unabhängigkeit für dich. Also viele Facetten des Lebens erkannt mit Höhen und Tiefen. Wenn du so drauf guckst und das mal so zusammenfasst, was sind denn, wenn man das Leben mal als Trainingsraum sieht, für dich als Sportler die wichtigsten Lehren, ein, zwei, vielleicht drei, die du aus dem Lebensraum, in dem du bis jetzt unterwegs warst, für dich ziehst?
Sich erstmal im ersten Schritt darüber klar zu werden, was möchte ich. Und das heißt nicht unbedingt, man braucht Ziele, aber zumindest sich darüber klar zu werden, wo will ich hin? Ja, wo soll mein Weg hinführen? Und dann, was ich für mich auf jeden Fall unglaublich lebenserleichternd finde, ist, einfach mutig zu sein. Da nicht rum zu zaudern und zu hadern, sondern eine Entscheidung zu treffen. Mutig eine Entscheidung zu treffen. Denn wenn du das nicht tust, jedes Mal, in jeder Situation, Lebenssituation, wo du nicht eine klare Entscheidung triffst, ist das Tür und Tor öffnend, der Garant für Leid und für Nichtzufriedenheit, im blödesten Fall auch für Unglück. Und selbst wenn die Entscheidung falsch ist, dann ist sie halt falsch. Wenn du das dann, und das ist egal, ob das 3 Stunden, 3 Tage oder 3 Jahre später ist, erkennst, dass die Entscheidung, die getroffene Entscheidung, die ursprüngliche falsch ist, dann entscheidest du dich halt neu. Aufgrund deren Erfahrung und der neuen Erkenntnisse. Aber du kriegst Klarheit dadurch in dein Leben und damit auch eine gewisse Vortriebsdynamik. Und dann einfach mal aus so einer Entscheidung dann eben auch machen, tun. Und nicht immer nur auch da überlegen und hin und her und einfach machen. Und ich glaube, wenn du das beherzt, sich klar darüber sein, wo soll's mich denn, wo will ich hin? Mut, Konsequenz und das dann einfach tun, das verändert so dermaßen viel. Viel mehr brauchst du schon gar nicht mehr. Und dann zu guter Letzt, du hast es ja gerade angesprochen, das ist etwas, alle, und das wird ja immer mehr, alle streben ja nach Zufriedenheit, nach Glück. Alle suchen danach. Ne? Immer mehr esoterische und spirituelle Türen werden dann womöglich dann eröffnet, weil du es dann in deinem eigenen Leben, in deinem Innersten nicht finden kannst. Ich glaube, was ganz entscheidend dahingehend ist, wenn du diese Schritte, die ich gerade genannt habe, wenn du die einfach beherzt, dann werden so viele Türen in Sachen Zufriedenheit und Glück aufgehen, dann das wird einfach dann gut. Es wird gut.
Ja, Ansgar, das ist doch ein schöner Schlussgedanke. Dann vielen Dank für die Reise durch dein Leben und die Einblicke und weiterhin frohes Rudern.
Ja, herzlichen Dank. Dir auch auf deinem Ruderergometer. Toi, ja, toi, toi.
Vielleicht dann gemeinsam auch mal auf dem Wasser. Ja.
Ich freue mich.
Nur nicht im Winter, ja. Das war's für heute. Danke, dass du dabei warst bei Mutmenschen. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung auf deiner Podcast-Plattform. Jeder Klick, jede Bewertung und jeder neue Follower helfen, dass Mutmenschen noch mehr Hörer erreicht. Vielen Dank dafür. Und wenn du weiteres Futter für Geist und Seele suchst, schau doch gerne mal in meine Bücher, überall im Handel erhältlich. Bleib gesund und bis zur nächsten Folge.